Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in der Ostschweiz. Sauber oder dreckig? Zwei Hochschulen streiten über die Wasserqualität im Seealpsee. Bewegt und voller Musik war das Leben des Bündner Pianist Fritz Trippel. Asphalt und Tierwelt. In der Sommerserie von der Regionaljournal gehen wir heute auf Mülheim. Dort werden Tiere neben der Autobahn geschaut. Das Wetter. Morgen Nachmittag tut es auf und es wird freundlicher. Am Mikrofon Beatrice Gmünde. Der rot gefärbte Seealpsee schaut für Streit unter den Forschern. Die einen meinen, der See sei extra sauber, die anderen wollen genau das Gegenteil beweisen. Sauber oder dreckig, viele Fragezeichen um Universitäten, Forschen und den See im Appenzeller Alpstee. Pius Kissler.
Die Oberhand hat eine saubere Seealpsee. Die Uni Konstanz ist nämlich die offizielle Forschungsstelle, die auch im Auftrag vom Amt für Umwelt Appenzell-Innerrhoden die Algen untersucht, die das Wasser rot färbt. Und der Daniel Dietrich von der Uni Konstanz sagt, rote Seealpsee, sauberes Wasser.
Weil es im Seealpsee wieder besser geht, auch die seltene Blüte wieder zustande kommt. Also im Prinzip nichts anderes als fast eine Werbung für den Seealpsee.
Und Innerrhoden macht Werbung. In diesen Tagen nämlich haben sie neue Postkarten mit dem roten Seealpsee gedruckt, zum Verschicken in die ganze Welt. Nur, es gibt auch die andere Seite. Die Uni Zürich hat letztes Jahr, wo die Algen das erste Mal blüht haben, schon vermutet, der See ist rot, weil das Wasser dreckig ist. Darum ist die Uni Zürich letztes Jahr schon Seealpsee-Algen holen und geht auch dieses Jahr wieder quasi privat in Alpstein, sagt der Lukas Daxböck vom Institut für Systematische Botanik.
Ja, wir gehen einfach nicht bei Nacht und Nebel. An einem schönen Tag werden wir mal dort raufgehen und auch wieder eine Probe holen. Sich das übrige Plankton mal noch untersuchen, weil letztes Jahr sind noch andere Organismen drin gewesen, die eher auf eine Nährstoffbelastung hinweisen.
Und mit diesen Proben wollen die Zürcher dann beweisen, roter Seealpsee, dreckiges Wasser. Offiziell zusammenarbeiten aber darf die Uni Zürich nicht mit dem Kanton Appenzell-Innerrhoden. Der Kanton hat schon letztes Jahr eine Anfrage von der Uni abgewiesen.
Der Bündner Pianist Fritz Trippel ist tot. Er ist gestern nach einer längeren Krankheit im Alter von 72 gestorben. Zum bewegten Musikerleben von Fritz Trippel, der Beitrag von der Stefanie Hablützel und der Sarah Hauschild.
Als Pianist hat man den Fritz Trippel auch unter dem englischen Namen Little Fritz kennt. Zu dem Namen sei er mit 19 bei einem Konzert in Chur gekommen. Auftreten ist er da, zusammen mit dem schwarzen Klarinettist Albert Nicolas aus New Orleans.
Und dann hat das Volk, das mich alles kennt, hat angefangen zu rufen. Fritzli, Fritzli, wir angefangen rausrufen. Ich soll doch nochmal eine Einlage machen. Da fragt mich der Albert Nicolas, your name is Fritz, isn't it? What is that, Fritzli? Habe ich gesagt, oh, that means Little Fritz.
Das hat Fritz Trippel 1975 bei Radio DRS erzählt. Dort war seine Zeit mit einer der bekanntesten Schweizer Bands Showman gewesen. Mit ihnen hier, Les Sauterelles. Nach einem Engagement mit der Les Sauterelles ist der Fritz Trippel auf Weltreise gegangen und in Bangkok gelandet. Er hat dann jahrelang in Asien und in den USA musiziert. Auf der Bühne gestanden ist er mit musikalischen Grössen wie Louis Armstrong, Frank Sinatra, The Beatles oder Elvis Presley. Piano hat er aber auch in der Schweiz gespielt, zum Beispiel im Bahnhofbuffet von Halderstein. Das Stück hier stammt von der Jubiläums-CD zu seinem 70. Geburtstag vor gut zwei Jahren. Damals hat er im Regionaljournal zurückgeschaut auf eine Zeit, wo er nicht nur der Musik, sondern auch den Drogen und dem Alkohol gewidmet hat.
Bis ich mal besoffen war, hätte ich müssen 3 Liter Rotwein trinken. Und dann hätte ich eine richtige Palare gehabt. Aber ich habe immer so jeden Tag 1,8 Liter getrunken. Und dann bin ich besoffen gewesen. Aber das geht nicht auf die Dauer.
Vor knapp 10 Jahren hat er darum aufgehört zu trinken. Klavier gespielt hat er aber weiter. Bis kurz vor seinem Tod ist er noch regelmässig auftreten.
Die Klinik Stephanshorn, St. Gallen, ist verkauft. Die Tierslandengruppe, die schon die Klinik am Rosenberg zu Häden führt, hat jetzt auch die St. Gallen Privatklinik übernommen. Arbeitsplätze gingen keine verloren. Die Klinik wäre im bisherigen Stil weitergeführt, heisst es bei den Verantwortlichen auf Anfrage. Allerdings gibt es auch Ausbaupläne. Wegen denen hat die bisherige Besitzerin schon seit längerem einen Partner gesucht, sich jetzt aber entschieden, die Klinik ganz zu verkaufen. In der Nacht auf heute und am Vormittag hat es in der Ostschweiz stark geregnet. Laut Meteo Schweiz hat St. Gallen innerhalb von 12 Stunden über 40 Liter auf 1 Quadratmeter abgelassen. Laut der Polizei sind wegen vielen Wasser aber keine Notrufe eingegangen, wegen vollen Köllen oder Hängen, die gerutscht sind. Im nächsten Februar wird Hans Amacker neuer Direktor von der RHB. Das ist gestern bekannt worden. Auf den 56-jährigen Toggenburger, der zurzeit noch Direktor vom Regionalverkehr Bern-Solothurn ist, kommen grosse Herausforderungen zu. Sarah Hauschild hat mit ihm darüber geschwätzt.
Die RHB steht vor ganz grossen Aufgaben. Sie braucht x Millionen, um ihre Infrastruktur zu sanieren. Ein Riesenbrocken ist zum Beispiel der Albula-Tunnel, der muss saniert werden. Die RHB hat jetzt in letzter Zeit aber immer wieder klar gemacht, dass man eigentlich viel zu wenig Geld hat für all diese Aufgaben. Wie werden Sie das angehen? Was werden Sie machen, damit man da zu Geld kommt?
Ich fange im Februar an. Das wird sicher eine von meinen Hauptaufgaben sein. Ich glaube, mit dem Hintergrund, den ich habe, die grosse Erfahrung im ÖV-Bereich, auch hier an der jetzigen Stelle, haben wir eine grosse Investitionsvorhaben, die anstehen. Bringe ich, glaube ich, eben das notwendige Rüstzeug mit, damit eben die Beschaffung der Finanzen und die Plangenehmigungen, alle die Arbeiten, die es braucht, darum so kann vorwärts treiben.
Immer ein Vorteil ist da auch, wenn man einen guten Draht zu der Politik hat, wenn man die Leute kennt, das Netzwerk hat in Graubünden. Das haben Sie aber noch nicht.
Das kann man einerseits aufbauen und ich bin auch in einem Team, der Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, die übrigen Mitarbeitenden. Das ist ein Netzwerk, wo ich mich dann quasi einflechten kann und wo ich sicher auch werde nutzen. Und das andere Netzwerk ist natürlich das, wo alle Bahnen gemeinsam haben. Das sind dann die Stellen beim Bund. Dort kenne ich natürlich das Netzwerk sehr gut.
Es ist noch nicht so lange her, da hat der Kanton Graubünden zusammen mit der RHB mal aufgelistet, was es alles so an Visionen gibt für die Bahn. Da war zum Beispiel die Rede von schnelleren Verbindungen innerhalb vom Kanton. Man hat auch davon geredet, dass es endlich bessere Verbindungen Richtung Unterland müsste geben. Auch von einem Zug zwischen Arosa und Davos ist da die Rede. Wie sehen Sie das? Wie fest werden Sie solche visionäre Ideen können pushen?
Ich glaube, man muss es klar unterscheiden in verschiedenen Bereichen. Wenn es darum geht, neue Angebote zu schaffen, so wie jetzt zum Beispiel der neue Bus von Tirano auf Lugano, dann kann das der RHB sicher alleine anpacken. Wenn es aber darum geht, neue Infrastrukturen zu bauen, dann muss das politisch ganz breit abgestützt werden. Es braucht auch einen politischen Auftrag dazu. Das ist sicher primär nicht die Aufgabe von der Rätischen Bahn. Nochmal etwas anderes sind nachher die Verbindungen ins Unterland. Dort ist es ganz wichtig für die Rätische Bahn, dass die weiter ausgebaut werden, dass die Erreichbarkeit von der Rätischen Bahn weiter verbessert werden kann.
Der Hans Amacker über seine neue Aufgabe als Direktor von der RHB. Die Frage gestellt hat Sarah Hauschild. In ein paar Augenblicken ist es 20 vor 6 und dann nehmen wir die nächste Ausfahrt, das Regionaljournal.
So unexpectedly you came. It went without saying that you'd stay. We didn't betray our hearts, 'cause we both knew that we would fall apart. So naturally you love us. So honestly.
Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz, es ist jetzt gerade 20 vor 6. Wir kommen zu unserer Serie, wo alle Regionaljournale in der Schweiz miteinander ausstrahlen. Nächste Ausfahrt Regionaljournal, so heisst die Serie quer durch die Schweiz, heute Abend wird sie aus dem Kanton Thurgau ausgestrahlt. Wir machen halt zu Mülheim. Und die Reiseleiterin heute Abend im Kanton Thurgau ist Andrea Affolter.
Nächste Ausfahrt Regionaljournal. Eine Sommerreise auf und neben der Nationalstrasse.
Mülheim ist unser Standort heute. Wir sind an der Autobahn A7 im Thurgau zwischen Frauenfeld und Kreuzlingen. Tiere sind unser Thema, Tiere, die trotz und mit dem Verkehr auf der Autobahn leben. Unser Sendebus steht darum direkt neben dem Wildübergang Aschbiholz zu Mülheim. Das ist eine Brücke, etwa 140 Meter breit. Wenn man drauf steht, dann sieht es also ein bisschen aus wie im Wald. Und wenn man unten durchfährt auf der Autobahn, dann meint man, man sei in einem Tunnel drin. Der Wildübergang Aschbiholz ist einer der grössten Wildübergänge in der Schweiz und im Ganzen gibt es 25 von denen. Wie funktioniert so ein Übergang eigentlich? Fragen wir zum Beispiel in der nächsten Viertelstunde, was kostet er und was bringt er? Fakten wollen wir euch liefern von hier und Viecher präsentieren. Es geht um Biber und Bussarden und um wilde Säue. Und natürlich haben wir auch Menschen als Gäste in dieser Sendung. Ich bin Andrea Affolter und mit mir im Thurgau unterwegs sind Sascha Zürcher von der Regionalredaktion Ostschweiz und Andrea Kauer von der Regionalredaktion Zentralschweiz. Und bei Andrea Kauer geht es jetzt weiter. Sie steht ein paar Meter weit weg von hier, mitten auf dem Wildübergang Aschbiholz.
Mitten auf dem Wildübergang Aschbiholz, da hat man im Rücken den Wald und vor sich einen Drahthag. Und da geht es nur mal etwa 2 Meter weiter führen. Und dann geht es das Loch drab. 10 Meter weiter unten ist die Autobahn mit den 4 Spuren. Und da rasen jetzt zur Zeit gerade Auto hin und her. Es ist relativ lärmig da oben dran. Neben mir steht jetzt gerade der Roman Kistler. Roman Kistler, in so einer Umgebung, nahe bei der Autobahn, fühlen sich die Tiere überhaupt wohl?
Also ich denke, die Tiere können sich tatsächlich relativ gut an den Lärm anpassen. Man sieht regelmässig auch Wildtiere, die neben der Autobahn fressen. Das ist nicht unbedingt ein riesiges Problem vom Lärm her.
Wenn man jetzt hier oben steht, kann man fast denken, man steht so ein bisschen mitten im Wald rein. Wenn man jetzt mal ausblendet, den Lärm hier links von uns, was für Tiere laufen hier oben durch?
Hier sind ganz sicher Rehe, Füchse, Hasen, die über die Wildbrücke gehen. Und wir werden damit rechnen müssen, dass es vereinzelt auch Wildschweine hat, die das nutzen.
Roman Kistler, Sie sind der Jagdverwalter hier im Kanton Thurgau. Wenn wir jetzt hier auf die Autobahn schauen, rechts und links davon, da ist alles eingehakt. Die Tiere, die Sie jetzt aufgezählt haben, die kommen ja gar nicht runter auf die Autobahn. Also die Gefahr, dass ein Unfall passiert, die besteht gar nicht. Wieso braucht es denn so eine Brücke oben durch?
Das ist richtig, dass die Tiere in der Regel nicht auf die Autobahn kommen, weil sie gezäunt sind. Und genau darum braucht es eigentlich Wildbrücken. Die sind nicht primär da, damit man Verkehrsunfälle verhindert, sondern die sind primär da, damit man Lebensräume von Wildtieren vernetzen kann.
Was heisst das, vernetzen?
Auch Wildtiere haben das Bedürfnis der Mobilität. Auch die bewegen sich. Die machen kleinere Wanderungen im Tag, wo sie von ihrem Einstand zum Beispiel andere Gebiete aufsuchen, um Nahrung zu aufnehmen. Aber sie machen ganz klar auch grössere Wanderungen, die über mehrere Kilometer gehen können.
Und wieso hat man jetzt gewusst, dass man jetzt hier so einen Wildübergang machen muss und nicht 100 Meter weiter vor oder weiter hin?
Das hat man bereits bei der Planung eigentlich vorausgesehen und geschaut, wo ursprünglich, bevor die Autobahn kam, Wildtiere regelmässig durchgelaufen sind. Und an so einer Stelle hat man jetzt die Wildbrücke platziert auch.
1992 hat man die hier gebaut und damals hat es schon weit mehr als 3 Millionen Franken gebaut. In der ganzen Schweiz gibt es noch 24 andere Brücken. Alles in allem haben die 300 Millionen Franken gekostet. Und gerade nur mal so viel will man in den nächsten 10 Jahren jetzt noch ausgehen. Roman Kistler, lohnen sich all die Ausgaben?
Die lohnen sich ganz sicher, wenn wir es vom ökologischen Aspekt anschauen und aus der Sicht der Wildtiere. Weil Lebensräume werden massiv zerschnitten durch Strassen, Infrastrukturen. Und Wildtiere brauchen einen gewissen Raum. Wenn man auch die Kosten anschaut, im Vergleich zu den Gesamtkosten von so Strassenplanungen, sind die Kosten für Wildbrücken verhältnismässig sehr klein.
Kann man denn jetzt das beziffern, wie viele Tiere da gerettet werden oder sich treffen dank so einer Brücke?
Nein, das kann man nicht zahlenmässig sagen. Man kann einfach feststellen, dass die Brücken regelmässig von Wildtieren benutzt werden. Und es ist nicht entscheidend, ob es sich um ein, zwei Tiere handelt letztendlich. Die Zahl ist relativ irrelevant, sondern es geht darum, dass man für Populationen Möglichkeiten schafft, wo sie einzelne Tiere sich zwischen den Populationen wieder austauschen können.
Der Roman Kistler, Chef vom Amt für Jagd und Fischerei vom Kanton Thurgau, ist das mit der Andrea Kauer. Wir kommen noch einmal zurück zu diesen zwei später in dieser Sendung. Es geht also darum, Lebensräume einigermaßen zu erhalten mit diesen Wildübergängen und gleich auch noch ein bisschen Unfälle zu verhindern. Und das gleiche Ziel, aber einen anderen Weg, hat der Josef Franz. Hier im Thurgau ist er besser bekannt als Vogelmann, habe ich mir sagen. Sascha Zürcher von der Regionalredaktion Ostschweiz, dir kennt der Josef Franz. Was macht er genau?
Er macht eine Art Catering. Catering für Vögel, das heisst, er führt er Raubvögel und das schon seit über 30 Jahren. Und zwar entlang von der Autobahn, wo wir eben hier sind, der A7, mit dem Ziel, dass sich die Vögel auf der Nahrungssuche nicht auf überfahrene Tiere auf der Autobahn stürzen und der Autofahrer so eben nicht in die Quere kommen. Er hat 13 solche Futterstellen von Frauenfeld bis auf Kreuzlingen eingerichtet und eine davon hat er mir gezeigt.
Seit dem, wo wir jetzt anfahren, da jetzt am meisten, da habe ich schon 30, 40 Griffvögel gezählt. Das ist jetzt die Futterstelle, jawohl. Die Futterstelle, die ist immer mindestens 1,20 m bis 1,50 m am Boden. Und mit einem Teller oben drauf, mit einer Umrandung, mit einem Dachlättchen, dass die Griffvögel dort können heben und dann können so das Fressen zu sich nehmen.
Der Josef Franz ist ehrenamtlich unterwegs, Sascha Zürcher. Er macht das von sich aus in seiner Zeit. Aber ich nehme an, das Futter muss er nicht auch noch aus dem eigenen Sack zahlen. Oder wie sieht das aus?
Er kommt Schlachtabfälle über, und zwar gratis von seinem Metzger. Er ist pensioniert, Josef Franz. Und in seiner Freizeit nimmt er eben die Sachen in einer Reihe von Tieren von dem Metzger und verteilt die. Er ist ja auch eine regionale Berühmtheit dort. Die Leute, die bewundern ihn für seinen Einsatz, und auch die Vögel, die sind besonders froh um den speziellen Lieferservice.
Da kommt schon eigentlich auf Flüge. Er sieht, dass etwas geht. Er kennt den Futterplatz. Und jetzt geht er dort vielleicht eine Zwischenlandung machen auf den Baum. Und wenn wir futzen, geht er wieder auf den Futterplatz. Das ist jetzt eine. Von hier aus gesehen kann ich nicht sagen, ob es eine Mäusebussard ist oder ein Milan. Aber sehen Sie, da sind schon 4, 5, 6 Stück, die schon kreisen.
Der Vogelmann Josef Franz und seine Greifvögel, dem Nomi-Park-Tag, sind übrigens auch ein paar Bussarden kreisen. Hier über uns, wo es einen Moment mal nicht geregnet hat und die Sonne ein bisschen ist vorgekommen. Aber Vögel allein, das hat ja nicht gelangt, Sascha Zürcher. Ihr seid hier noch anderen Viecher hingehen. Ihr seid auf Biber Pirsch mit dem Thurgauer Biberanwalt Philipp Taxböck von Pro Natura. Wie ist das?
Richtig. Gewesen? Gestern am Abend waren wir unterwegs in Pfien. Das ist etwa 4 Kilometer von hier, vom Aschbiholze weg. Dort hat es einen kleinen Kanal, der ist direkt unter der Autobahnbrücke. Und dort hat er mir dann auch den Philipp Taxböck zuerst einmal erklärt, was denn überhaupt das Hauptproblem ist von den Biber.
Ich finde an diesem Ort speziell symptomatisch für den Biber in der Schweiz. Er hat zu wenig Platz. Handelt sich da wirklich um den Kanal und dann vielleicht 10-15 Meter Böschung und dann kommt die Autobahn, man hört sie. Das ist eigentlich die häufigste Todesursache bei uns in der Schweiz für die Biber, das Auto.
Wie viele Biber leben denn da jetzt?
Genau, kann ich es nicht sagen, aber im Raum, fein, umeinander sind es vielleicht 20 Tiere, 30 Tiere im Einzugsgebiet.
Aber eben, also um einen Biber. Also ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr ein Laie, aber an einem Biber, da kommt man ja eigentlich schon. Also läuft man selten über den Weg, einfach so. Da muss man wirklich auf Pirsch, wie jetzt mir, und schauen, dass man so einen sieht.
Also da habe ich jetzt auch erst einmal einen gesehen, zufällig. Und an anderen Orten gehen sie regelmässig schwimmen, gewöhnen sich an die Menschen. Auch die Biber da, die haben sich nicht an Autolärm offensichtlich gewöhnt. Das scheint denen egal zu sein. Und dann auf der anderen Seite ist dann direkt der Tourdamm. wo Traktoren fahren, wo Rösser reiten, wo Hunde unterwegs sind. Es wird da die Böschung gemäht. Also die scheinen sich daran zu gewöhnen. Und dann gibt es andere Orte, wo man das Gefühl hat, sie ziehen sich zurück.
Dass jetzt die Biber nicht gerade auf der Autobahn läuft, was hat man denn da für Fachjährige getroffen?
Entlang der Autobahn, wenn es nicht ein Wildübergang ist, sind die geschützt durch Wildzäune. Und da unten sehen wir einen. Der ist ja, vielleicht 5-10 Meter von der Autobahn weg. Und der läuft entlang der ganzen Trasse.
Also ist da jetzt mehr das Problem, dass man schaut, dass es keinen Unfall gibt? Oder könnte es unter Umständen auch sein, dass da gesehen, ich jetzt auch so ein bisschen wie hängt, dass da etwas abrutschen könnte, weil jetzt eben Biber da irgendwie rumgrabt oder rumnagelt?
Hier in der Region habe ich noch nicht davon gehört, dass das ein Problem sein könnte. Ich stelle mir aber vor, dass es irgendwo dann schon mal sein kann, wenn jetzt die Biberreviere über Jahrzehnte bestehen, dass das Ufer ein bisschen anders wegerodiert, als man sich es vielleicht vorstellt. Aber das bleibt zu beobachten.
Der Philipp Taxböck war das von Pro Natura gestern zu oben mit dem Sascha Zücher auf Biberpirsch. Und sie haben übrigens noch lange gewartet und geschaut, aber es ist tatsächlich einfach kein Biber mehr vorgekommen. Dafür hat der Sascha Zücher jetzt einen Gast bei sich, der eine tierische Begegnung hatte in einer Nähe, wo er eben lieber gar nicht davon geredet hat oder daran gedacht hat.
Bei mir ist der Roland Natter und er hat hier auf der A7, noch nicht lang ist sehr und noch nicht weit weg von hier, eine Wildsau getroffen. Und das kann man sagen wortwörtlich.
Ja, das ist so. Zum Nachteil von der Wildsau, ja, natürlich auch zum Nachteil von mir. Ich hatte eine Kollision auf der Autobahn bei der Ausfahrt Pfauenfeld.
Wie ist denn da genau passiert? Einfach voll reingefahren?
Ja, ich bin am Morgen früh noch ein bisschen verschlafen auf dieser Autobahn gefahren und dann ist ein Horde vom Mittelstreifen gekommen und ich habe dann ein Nachzügerli, obwohl ich ausgewichen bin, dann voll verrutscht.
Das heisst, überfahren und weggespickt?
Ich habe es wirklich voll getroffen, überfahren und sie ist dann im Mittelstreifen zurückgeflogen.
Was ist denn mit dieser Sau passiert?
Ja, es ist, ich weiss nicht, was man mit ihr gemacht hat. Auf jeden Fall ist dann die Polizei gekommen mit dem Wildhüter, haben alles abgesperrt und haben sie nachher weggenommen.
Sie hat mir vorne gesagt, am liebsten hätten Sie die Sau mit heimgenommen.
Ja, es ist schon so. Also, von dem her gesehen, es war gut, es war morgen gewesen und nicht abends. Sonst wären so Gefühle aufgekommen, die der Oberli gesammelt hatte, wenn er so Wildsauen gesehen hat.
Noch einmal zurückzugehen auf den Wildübergang zu der Andrea Kauer und dem Roman Kistler.
Roman Kistler, wir haben es jetzt gerade gehört, Herr Natter hätte die Wildsau gerne mit heimgenommen. Das ist nicht gegangen. Was passiert mit toten Tieren, die im Verkehr sterben?
Also grundsätzlich gehören die der betreffenden Jagdgesellschaft, aber Fallwild, gerade bei Verkehrsunfällen, die werden in der Regel wirklich entsorgt, weil die kann man nicht mehr weiterverwerten. Die sind so stark verschlagen im normalen Fall, dass man die nicht mehr essen kann.
Der Fahrer von vorher hat gesagt, die Polizei ist gekommen. Er selber hat die Polizei gerufen. Ist das richtig bei einem Unfall? Muss die Polizei anrufen?
Das ist der absolut richtige Weg. Man soll die Einsatzzentrale der Polizei verständigen. Die tut automatisch den zuständigen Jagdaufseher aufbieten. Und die können vor Ort schauen.
Man muss eine Unfallstelle sichern, weil jede Unfallstelle anders auch. Was macht man denn mit dem Tier?
Wir empfehlen immer, an den Tieren nichts zu machen, vor allem, weil es gibt viele Tiere, die sind einfach verletzt und leben noch. Die sind dann sehr wehrhaft, das ist ein Fuchs oder ein Wildschwein. Die können unter Umständen einem Menschen noch böse Verletzungen zufügen. Darum soll man die nicht berühren.
Wie ist das eigentlich, wenn jetzt das Tier nicht dort liegt, sondern weggumpelt und man hat es einfach gestreift, muss man den anrufen?
Auch dann ist es ganz wichtig, dass man die Polizei verständigt. Weil damit wird es die Möglichkeit geben, dass der Jagdaufseher mit dem Hund dem Tier angehen kann. Weil in den meisten Fällen sind die Tiere aber gleich relativ stark verletzt. Die würden jämmerlich eingehen, teilweise über Stunden, teilweise über Tage hinweg. Und unser Interesse ist, die Tiere möglichst schnell töten zu können durch einen Jagdaufseher.
Wenn ich einen Unfall mache, mache ich mich da strafbar?
Nein, überhaupt nicht. Das kann grundsätzlich jedem passieren. Strafbar macht man sich eigentlich erst, wenn man einen Wildunfall nicht meldet.
Der Roman Kistler, Chef vom Thurgauer Amt für Jagd und Fischerei, und Andrea Kauer, direkt vom Wildübergang Aschbiholz zu Mülheim, sind das gewesen. Das ist die Sommerreise von der Regionaljournal von Schweizer Radio DRS und heute ist es bei uns um Tiere gegangen, um Tiere und ihr Leben mit und trotz dem Verkehr. An dieser Sendung mitgeschafft hat Andrea Keller von der Regionalredaktion Zentralschweiz und der Sascha Zürcher von der Regionalredaktion Ostschweiz. In der Sendetechnik zum Rechten geschaut hat der Andreas Gerber. Wir packen jetzt zusammen und fahren weiter eine rechte Strecke hin bis an Walensee. Von Murg senden wir morgen. Walensee, Qualensee hat es ja früher geheissen. Wir schauen morgen, wie es jetzt aussieht. Seit die Autobahn offen ist, ist der Stau ja weg dort. Aber was ist dafür geblieben in dieser Region? Oder neu dazugekommen vielleicht? Nächste Ausfahrt Regionaljournal, morgen von Murg am Walensee.
Nächste Ausfahrt Regionaljournal. Eine Sommerreise auf und neben der Nationalstrasse.
Und ein Dossier mit allen Etappen, die wir schon gemacht haben. Und Informationen gibt es auch im Internet unter regionaljournal.ch. Von der Autobahn weg sind wir zurück im Studio St. Gallen. Und da geht es um 3 von 6 nochmal die wichtigsten Meldungen vom Tag und den Blick aufs Wetter.
De la Californie, où j'ai planté ma vie. Je t'envoie des baisers mouillés à l'eau salée. Je t'envoie des couchers de soleil orangé. Une photo de moi où j'ai un peu changé. Elle est ressortie tout droit d'une bande dessinée. Mais sous les images, sous les paysages, sous ce personnage de cinéma, mais sous ce décor, au fond de mon corps, moi je n'aime encore que toi. Rouler sous les palmiers, seul en décapotable. Voir marcher du pied le matin sur le sable. En haut des tours de verre, toucher à l'an 2000. Et trouver le désert aux portes de la ville. Ça fait toujours rêver Saint-Germain-des-Prés. Mais sous les images, sous les pays. Cinéma. Mais sous ce décor, au fond de mon corps, moi je n'aime encore que toi.
Drei von 6 sind los ins Regionaljournal Ostschweiz und da sind nochmal die wichtigsten Meldungen vom Tag in der Zusammenfassung. Die Klinik Stephanshorn St. Gallen ist verkauft. Die Tierslandengruppe, die schon die Klinik am Rosenberg zu Heden führt, hat jetzt auch die St. Gallen Privatklinik übernommen. Arbeitsplätze gehen in der Kiefer verloren, die Klinik wäre im bisherigen Stil weitergeführt, heisst es bei den Verantwortlichen auf Anfrage. Schon seit einem guten Monat untersucht die Universität Konstanz, was die Algen im Seealpsee genau bedeutet. Die Algen färbt den See rot und die Uni meint, die Algen sind auch ein Zeichen dafür, für besonders gutes Wasser. Obwohl angekündigt, liegt aber auch noch kein Resultat vor. Das darum, weil die Untersuchungen gemacht werden und wo noch nie gemacht worden sind. Der Churer Pianist Fritz Trippel ist tot. Er ist gestern gestorben im Alter von 72. Der Fritz Trippel ist einer der bekanntesten Bündner Musiker und hat mit internationalen Musikgrössen wie Frank Sinatra, Elvis Presley oder den Beatles zusammengespielt. Zum Schluss vom Regionaljournal Ostschweiz der Blick aufs Wetter. Die Aussicht hat Christine Jutz von SF Meteo.
Am Abend gibt es noch Platzregen oder lokal auch Gewitter. In der Nacht ist es dann im Thurgau meistens trocken. In den Bergen kann es aber noch weiter regnen. Die Temperaturen sinken zur Nacht auf rund 10 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt zum Teil bis gegen die 2400 Meter ab. Am Freitag ist es im Unterland das erste Mal sonnig, dann tut es aber am Vormittag schon wieder zu und es kommt noch mal stellenweise regnen oder gewittern. Am Nachmittag ist es dann vorbei mit Regen und die Sonne kommt je länger, je mehr führen. Vom Glarnerland bis ins Appenzellerland und auch in Nord- und Mittelbünden bleibt der Tag durch länger bewölkt und auch noch länger nass. Erst gegen den Abend wird es langsam freundlicher. In St. Gallen gibt es morgen 18 Grad, in Chur 20 und in Roveredo 27 Grad. Am Wochenende ist es dann sonnig und überall wieder sommerlich warm, bei Temperaturen zwischen 25 und knapp 30 Grad. Der Samstag bleibt trocken, am Sonntag kommt es dann zu Abend gewittern.
Christine Jutz, das ist das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden am Donnerstag, 29. Juli gesehen. Uns finden Sie auch im Internet, die Adresse regionaljournal.ch. Mikrofon verabschiedet sich Beatrice Gmünde.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.